Leonard Cohen mit You Want It Darker. Das war der Titelsong des 14. und letzten Albums des kanadischen Singer-Songwriters. Erschienen ist es im Oktober 2016, knapp 3 Wochen vor seinem Tod. Cohen wusste damals, dass er todkrank ist, und so wird es auch als sein musikalisches Testament oder gar als Kaddisch, als Totengebet Cohens für sich selbst interpretiert. I'm ready, my lord, raunt Cohen da mit seiner unnachahmlich tiefen Stimme. Und das ist wirklich ziemlich beeindruckend. Nicht viele Menschen bringen es fertig, sich so intensiv mit dem Tod auseinanderzusetzen, noch dazu mit dem eigenen. Im Gegenteil, der Tod ist fast ein Tabuthema in unserer Gesellschaft. Aber das ist ein Fehler, meint Erik Wrede. Der frühere Musikmanager betreibt seit 2014 ein Bestattungsunternehmen in Berlin. Eines, das mit vielen Traditionen der Branche bricht. Er will den Tod aus der Tabuzone holen und redet und schreibt deshalb gerne und viel darüber. Zum Beispiel in seinem Podcast oder in seinem gerade erschienenen Buch The End, das Buch vom Tod. Also, erstmal tief durchatmen und dann lassen Sie uns über den Tod reden. Guten Morgen, Herr Wrede.
Guten Morgen, Herr Brandl.
Herr Wrede, im Prolog Ihres Buches regeln Sie Ihre eigene Bestattung samt Testament, Musikliste für die Trauerfeier und Grabinschrift. Ist das nicht doch ein bisschen makaber?
Ich glaube ganz im Gegenteil. Ich wollte eigentlich aufzeigen, wie leicht das geht, doch zumindest viele Entscheidungen, die auch Druck sein können für Menschen, zumindest erstmal hinzunehmen und zu sagen, guckt mal, das wären meine Wünsche. Wie wir mit euren Wünschen umgehen, das könnt ihr dann ja besprechen.
Ja, tatsächlich ist auch der Ton so in dem Buch, den Sie da anschlagen. Sie schreiben, es gibt in der deutschen Sprache 150 Synonyme für den Tod. Das sind alles meist Euphemismen. Welche Sprache ist in Ihrer Meinung nach richtig oder sinnvoll für Sterben, Lot und Trauer?
Boah, ich habe jetzt die Wahrheit auch nicht gepachtet, aber ich glaube, dass je schwieriger Themen sind, umso klarer man miteinander sprechen sollte, um auch Unklarheiten wegzuschaffen, denn nichts ist schlimmer, als wenn ich jemanden verliere, Trauer, unter Schock bin, dann auch noch Rätselraten spielen zu müssen über Wünsche, die vielleicht bestanden hätten.
Ja, Sie sind so ein bisschen gegen das Pathos oder so ein bisschen hohles Pathos, nennen Sie das auch. Kann es sein?
Nichts gegen Pathos. Wenn Pathos gewollt ist und Pathos gebraucht wird, ist es was Schönes. Aber wenn Pathos Selbstzweck wird oder tradiert ist, dann ist das schwierig. Nein, ich habe gar nichts gegen Pathos, überhaupt nicht. Ich glaube nur, dass wenn Pathos nicht aus den Menschen kommt, die sich verabschieden, dann ist Pathos wahrscheinlich deplatziert. Und sprachlichen Pathos finde ich eher schwierig. Also wenn es plötzlich beseelt wird oder wenn ich plötzlich anfange, mit der ganz ruhigen Bestatterstimme zu sprechen, wenn es um den Tod geht, weil ich denke, die Trauer ist eh groß genug, dann muss ich das nicht noch durch mein Verhalten verstärken, sondern eher eine Klarheit reinbringen und wichtiger noch auch eine gewisse Natürlichkeit.
Lebensnah heißt ja Ihr Unternehmen, das Bestattungsunternehmen, und das klingt auch erstmal ein bisschen paradox. Welche Bedeutung hat denn der Tod fürs Leben?
Ich glaube, dass, also ohne jetzt zu philosophisch werden zu wollen, dass ohne den Tod wir relativ viele Probleme hätten. Wir hätten ein kleines Platzproblem auf der Welt, und ich bin fest davon überzeugt, dass Endlichkeit ein Antrieb ist und sein kann, ein Antrieb dafür, Sachen zu schaffen, dafür aber auch sich von gewissen Sachen zu lösen. Denn das ist das, was ich quasi in meiner täglichen Arbeit erlebe, dass Abschiede Systeme neu zusammenbringen. Ja? Freundeskreise, die besser aufeinander achten, Familien, die merken, dass eben der Lebensweg doch zu Ende, schon wieder ein Synonym, der Lebensweg kann zu Ende sein, da stirbt jemand. Also ich bin da auch nicht befreit von Synonyme zu benutzen. Und das ist eine Kraft, die der Tod entwickeln kann, so traurig der Moment dann auch ist.
Ja, lassen Sie uns mal kurz zurückblicken. Wie ist denn der Tod überhaupt in Ihr Leben gekommen? Ich meine, ich habe es ja eben schon gesagt, Sie waren, jetzt könnte man auch sagen, in Ihrem früheren Leben Musikmanager. Jetzt haben Sie irgendwie so einen ganz ungewöhnlichen Berufswechsel gemacht.
Wie kommt das? Ich glaube, die große Frage ist gar nicht, wo man herkommt. Ich glaube, ich wäre auch auf anderen Wegen Bestatter geworden. Aber ich hatte einfach irgendwann mit 30 den Punkt, was möchtest du den Rest deines Lebens machen, was dich bitte so auch engagiert arbeiten lässt, dass du jeden Morgen aufstehst und sagst, genau das möchte ich machen. Und ich bin wirklich lange auch gesucht. Und nein, Bestatter stand nicht ganz oben auf meiner Liste der Berufswünsche. Das war schon ein etwas längerer Prozess, wo man sich wirklich auch lange Listen gemacht hat, um immer zu gucken, was will ich denn in meinem Leben haben? Und da standen halt Sachen drauf, wie ich möchte Menschen in akuten Notsituationen helfen können. Ich möchte irgendwo hin, wo man wirklich noch was verändern kann. Ich möchte aber auch jetzt nicht sofort im konkreten sozialen Arbeiten. Also ich möchte jetzt nicht als Sozialarbeiter arbeiten. Und je weiter sich dieses verdichtete, da war dann auch bei, dass ich gerne handwerklich arbeiten möchte, dann gab es am Ende wirklich eigentlich nur die Antwort, dann wir halt Bestatter. Und das waren dann auch ein paar Zufälle, die mir noch geholfen haben, weil ich wirklich diesen Beruf nicht auf dem Zettel hatte und ich dann ganz klassisch ein wunderbares Radiointerview mit einem Bestatter gehört habe, der, ich sag mal, Pionierarbeit geleistet hat für eine humanere und auch etwas offenere Bestattungskultur.
Ja, hat das Radio was bewirkt, wie schön. Hatten Sie denn vorher jemals schon mal einen Toten aus der Nähe gesehen? Frage ich jetzt mal so blöd.
Ja, das war für mich, also ich habe nicht die traurige Geschichte, das ist, glaube ich, aber auch gut, weil ich glaube, wenn man aus einer Motivation heraus, ich habe selber einen Verlust und möchte jetzt unbedingt anderen helfen, das ist nicht immer die beste Voraussetzung, um anderen zu helfen. Das erste Mal jemand verstorben, das habe ich dann erst, ich habe ein Praktikum gemacht in so einem ganz klassischen Bestattungshaus, um da einfach auch das von der Pike auf zu lernen, weil ich glaube, meckern ist immer leicht. Und ich glaube, über die Bestattungsbranche zu meckern ist auch leider viel zu leicht. Ich wollte verstehen, wie das funktioniert und habe dann wirklich ein ganz tolles, klassisches Haus gefunden, wo ich lernen durfte. Und da hatte ich ganz schöne Bammel davor, das erste Mal in so einen Kühlraum zu gehen. Ich habe gedacht, wenn ich jetzt hier umfalle oder hier auf die Fliesen mich übergeben muss, das sind alles ja Ängste, die man hat, weil man eben so selten damit zu tun hat. Denn wann haben wir mit Tod zu tun? Zumeist ja, wenn es irgendwie auf so einer abstrakten Ebene uns medial über den Weg läuft, weil wir einen Krimi schauen, weil der Kommissar eine Leiche gefunden hat. Und ne, wenn man irgendwie sieht, ich glaube, der Deutsche hat durchschnittlich alle 18 Jahre mit einem Verlust zu tun. Und ich glaube, alle 6 Jahre kaufen wir uns ein Auto. Dementsprechend sind die Kompetenzen einfach auch nicht da. Und deswegen gibt es eben auch das Buch, weil ich glaube, dass da eine ganz große Wissenslücke herrscht. Also es ist gar nicht das Tabu, was da ist, sondern es ist eher eine Wissenslücke, die da ist.
Ja, ja. Ich meine, wenn einem der Tod begegnet, also im eigenen Leben ein echter Tod begegnet, dann ist das ja auch ein echter Überfall, ein Angriff und eigentlich auch ein Schock. Machen wir es doch mal konkret. Was passiert denn, wenn sich bei Ihnen jemand mit einem Todesfall meldet?
Meine Hauptaufgabe ist, glaube ich, zu 90% für Entspannung zu sorgen und Zeitdruck rauszunehmen. Weil viele denken, ich muss jetzt ganz schnell irgendwas machen, um auch in so einer Aktivität irgendwie, ne, ja, nicht stillstehen und das kurz annehmen. Ich bin ganz häufig der, der erstmal Druck rausnimmt und sagt, du, wir müssen uns aber auch mal in Ruhe anschauen, was ist eigentlich das Bedürfnis, was gerade herrscht. Wie verabschiede ich mich denn eigentlich von jemandem? Und ich glaube, das ist so die, wenn wir über ein Ende reden, das ist die Kompetenz eigentlich, die fehlt. Nämlich, wie gehe ich mit dem Ende von Geschichten um? Und da bin ich eben nicht nur beim Tod, sondern da bin ich auch da, wie gehe ich mit dem Ende von der Beziehung um? Wie gehe ich damit um, wenn mich mein Chef feuert? Und das sind Kompetenzen, die man ja durchaus erlernen kann. Aber um konkret auf Ihre Frage zu antworten, wir setzen bei uns sehr auf Menschen zum Mitmachen zu animieren, da wo sie das können und wo sie das wollen, ohne jetzt jemanden zu drücken. Das sei von, komm, wir bauen als Freundeskreis, als Familie gemeinsam den Sarg, warum können wir nicht die Urne selber drechseln und warum hält die Rede eigentlich ein bezahlter Redner und nicht jemand aus der Familie, der es eigentlich möchte. So, ja, und da immer zu gucken, wie kann ich die Familie in so einen Prozess mit hineinbekommen, damit die auch das richtige und wichtige Gefühl haben, dass es ihr Abschied ist. Ja, das ist ja nicht das, was ich irgendwie inszeniere, sondern das ist ihr Abschied.
Mhm. Ja, das Ende gestalten und das Abschied nehmen. Das heißt aber, eigentlich geht es für Sie mehr um die Angehörigen als um den Verstorbenen, um das jetzt mal so ein bisschen zuzuspitzen.
Anders, wenn ich mir ein Dreieck vorstelle, eine Ecke ist die Gesetzgebung, eine Ecke ist der Mensch, der stirbt und eine Ecke vom Dreieck sind die Angehörigen, dann ist bis zu dem Zeitpunkt, wo jemand verstirbt, sicherlich immer der, der verstirbt, der am wichtigsten ist. Ja. Aber in dem Moment, wo jemand stirbt, kippt dieses Dreieck für mich und dann sind die, die bleiben, die wichtigsten, weil die mit dem Verlust umgehen müssen. Und natürlich, wenn jemand einen Rahmen gegeben hat und gesagt hat, liebe Familie, ich möchte nicht verbrannt werden oder ich möchte unbedingt verbrannt werden, dann gilt es sicherlich, diese Wünsche zu berücksichtigen, also auch juristisch gesehen. Hm. Aber meine Hauptansprechpartner sind zumeist die, die sich verabschieden.
Die dann geblieben sind. Ja, gibt es auch mal Konflikte nicht? Also wenn die Angehörigen unterschiedliche Vorstellungen von Trauerfeier haben? Oder wenn man sagt, ach Mensch, der Opa, der war doch so und so, der wünscht sich sicher so und so. Und
es ist auf jeden Fall spannend, bei Abschieden zu sehen, dass wenn ich 20 Leute habe, die um jemanden trauern, dass ich eigentlich über 20 verschiedene Personen spreche, um die auch getrauert wird, weil da jeder seine Wahrnehmung hat. Und das ist, glaube ich, eigentlich die Kunst von einem guten Abschied, dass alle Menschen, die mit am Tisch sitzen, hinausgehen und sagen, das war gut so für mich und das war auch gut für den Verstorbenen. Und ich glaube, dass das geht, viele Wünsche miteinander zu verbinden. Ne? Wenn man, um ein Beispiel zu nennen, wenn Oma verstirbt, Opa aber jemand eher Traditionelles ist und sagt, nee, wir wollen da wirklich eine klassische Trauerfeier, wo der Pfarrer ist, dann tut das Opa aber auch nicht weh, wenn ich vorher mit den Enkelkindern gemeinsam vielleicht den Sarg bemalt habe oder wir schon eine kleine Abschiedsfeier vorher gehabt haben, sodass jeder seines bekommt, der andere aber nicht gestört wird in dem, was er braucht. Das ist eigentlich der Hauptteil meines Handwerks. Und ich muss sagen, wenn ich einmal drei Jungs gesehen habe, wie die voller Stolz auf eine Urne sehen, die sie für ihren Papa oder Opa gebaut haben, ich kann sagen, in 50 Jahren werden die sich sicherlich nicht an die Blumendekoration erinnern, aber die werden sich in 50 Jahren daran erinnern, wie die mit mir zusammen die Urne für ihren Papa gebaut haben. Mhm. Und das ist, glaube ich, auch das, um was es mir geht, nämlich ich habe selber was gemacht. Ne, wir kennen das, die schönste Hochzeit ist nur halb so toll, wenn Menschen sich nicht mit einbringen. Und genau das Gleiche ist es leider auch bei Abschieden.
Ja, und es ist ja auch eine Art von Trauerarbeit und nochmal irgendwie Beziehungsaufbau, Bekundung oder wie auch immer halt. Also ich kann mir schon vorstellen, dass man sich genau daran erinnert. Und dann sagen kann, mein Vater ist in einer Urne oder in einem Sarg, den ich selbst gemacht habe.
Das ist na klar, das ist total wichtig, denn was Sie sagen, ist natürlich richtig. Man bringt Menschen, also Trauerarbeit klingt immer so anstrengend. Trauern heißt, sich mit Erinnerungen auseinandersetzen, Erinnerungen schaffen und diese Erinnerungen vielleicht aber auch wegsortieren und mal zur Seite legen. Und das passiert, indem man spricht. Und wenn ich dann beobachte, wie so, ne, wir bleiben mal bei diesem Sarg bauen oder beim Urne bauen, wie dort Familie einfach, ne, wie die ganz automatisch in Gespräche kommen, erinnerst du dich noch daran? Weißt du noch, als wir da waren, wo sofort eine lebendige Erinnerungskultur da ist, weil sich eben ausgetauscht wird? Da brauchst leider manchmal Hilfe bei, um diesen Start zu führen. Und wenn das einmal passiert ist, ist dieses eigentlich wie so ein Perpetuum mobile, dann läuft das. Aber diesen Start muss man erstmal hinbekommen.
Ja, den Tod ins Leben holen, ganz lebensnah. Das versucht Erik Wrede und versucht damit auch den Umgang mit dem Tod zu verändern. Vielen Dank für dieses Gespräch.
Ja, Ihnen einen guten Morgen noch weiterhin.
Danke.